Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz.
Wunderbar, ihr habt also wieder den Play-Knopf für diesen Podcast gefunden. Perfekt. Hallo in die Runde und Blick in den Kalender. Ja, heute wären die Paralympischen Sommerspiele von Tokio eröffnet worden. Wäre, aber auch die sind bekanntermaßen verlegt worden. Und zwar fast genau ein Jahr später auf den 24. August 2021 und dann bis zum 5. September. Das nehmen wir zum Anlass. Dieses Mal geht es tatsächlich um den Behindertensport, um die Paralympics. Mein Kollege Moritz Casalett ist dieses Mal nicht mit dabei. Der bereitet sich auf die Tour de France vor. Genau, ist da als Reporter und Storymacher unterwegs. Und trotzdem bin ich nicht alleine. Ja, neben mir sitzt hier im Podcaststudio mein Kollege Mats Nicholson, ARD-Experte für den paralympischen Sport. Hi Mats.
Hallo Fabian. Ich freue mich dabei zu sein und hoffe, den Kollegen Casalett gut zu ersetzen. Wir werden übrigens tatsächlich gelegentlich mal verwechselt. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Mats und Moritz-Ding. Also ich wurde wirklich schon sehr oft Moritz genannt hier auf Fluren im Sender im NDR.
Mats und Moritz, diese beiden. Ja, gleich erzählen wir, wen wir hier alles so am Start haben, und die Setlist kann sich sehen lassen. Du warst bei den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro ja mit dabei, habe ich ja schon gesagt, als ARD-Experte oder als Storymacher, als Reporter. Was macht das so besonders da vor Ort?
Ja, das ist ziemlich schwer, das mit einem Satz so zu sagen. Also ich habe das so als Energie wahrgenommen, diese Wechselwirkung zwischen Fans und Sportlerinnen und Sportlern, die so ewig dafür trainiert haben, die alles dafür tun, um einmal bei diesem Highlight Paralympics dabei zu sein. Und dann eben diese großen Emotionen, wenn es auf dem Karrierehöhepunkt klappt, mit dem Jubel oder eben halt auch nicht, mit dem großen Frust, dass die persönliche Bestleistung doch nicht drin war. Und dazu einfach eben tolle Menschen mit spannenden Geschichten. Das hat riesen Spaß gemacht.
Ja, tolle Menschen und spannende Geschichten haben wir auch in diesem Podcast für euch nochmal da draußen. Kurzer zeitlicher Abriss. Vorgänger von den Paralympischen Spielen waren die ersten Wettkämpfe 1948. Das waren damals kriegsversehrte Männer und Frauen, meistens mit Rückenmarksverletzungen, die saßen im Rollstuhl und sind dann im Bogenschießen gegeneinander angetreten. Und das waren tatsächlich damals nur 14 Männer und Frauen, die da gegeneinander angetreten sind.
Ja, und dann gab es 1960 im Prinzip den richtigen Startschuss. Also seit den Weltspielen der Gelähmten von Rom finden die Paralympischen Sommerspiele alle 4 Jahre statt. Und 1964 dann übrigens auch in Tokio.
Und in dieser Folge hier, jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter, sprechen wir mit dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes. Wir sprechen mit Friedhelm Julius Beucher. Ja, wie geht es mit dem Verband weiter? Wer profitiert möglicherweise ja auch von der Verschiebung? Und Mats, du hast einen wirklich total interessanten Sportler getroffen, der kaum etwas sehen kann und trotzdem Moped fährt.
Ja, mit 1% Sehkraft über einen mecklenburgischen Acker, aber
Wahnsinn.
Dazu dann später mehr.
Und jetzt geht es rein in die Folge und wir freuen uns jetzt auf Denise Schindler. Ihre beeindruckende Karriere beginnt mit einem tragischen Unfall. Im Alter von 2 Jahren gerät Denise Schindler unter eine Straßenbahn. Danach wird ihr rechter Unterschenkel amputiert. Und dieses Schicksal hält sie nicht auf, sondern bringt sie ganz groß raus. Ja, sie wird eine herausragende Sportlerin. Denise Schindler holt zahlreiche internationale Titel. Sie wird Weltmeisterin und auch bei Paralympischen Spielen, da räumt sie ab. 2012 in London holt sie Silber im Straßenrennen, 2016 in Rio de Janeiro Silber im Einzelzeitfahren und Bronze ebenfalls im Straßenrennen. Außerdem ist sie eine der wenigen, die sagen kann, dass sie der ehemalige US-Präsident Barack Obama für ihre Arbeit interessiert. So sehr, dass sie Obama ihre Werke live präsentieren durfte und zufällig mit dabei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir freuen uns in diesem Podcast auf die Radsportlerin Denise Schindler. Ist das eigentlich deine Podcast-Premiere?
Nein, ich bin tatsächlich schon erfahren.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wir haben gehört, jetzt geht es ins Trainingslager nach St. Moritz. Wo geht es da genau hin? Wie müssen wir uns das da vor Ort vorstellen?
Ja, es ist jetzt tatsächlich das erste Trainingslager mit der Nationalmannschaft, jetzt seitdem Covid-19 sozusagen da ist. Und ich freue mich total. Wir machen dort ein Höhentrainingslager. Wir sind ja da auf 1800 Meter Höhe. Das heißt, es wird auch ein bisschen frischer und freue mich total drauf. Wir sind knapp 2,5 Wochen da. Und ja, es gibt natürlich auch ein gutes Gefühl, wieder mit der Mannschaft trainieren zu können.
Da haben wir uns gedacht, da passt doch eigentlich nichts besser als eine kleine, schnelle Runde. Ich packe meinen Koffer. Welche 5 Dinge dürfen da bei dir nicht fehlen?
mein Fahrrad, mein Trainingsanzug, Schuhe, was Gutes zum Essen und für die gute Laune noch eine Musikbox.
Was ist denn was Gutes zu essen? Schokolade?
Ja, ich bin so eine Bio-Tante, ich bin ehrlich. Ja, auch ich habe so Bio-Schokolade auch dabei, ganz vegan und ganz gesund und ohne Industriezucker.
Weißt du denn überhaupt noch, wie Kofferpacken geht in diesem besonderen Jahr 2020?
Ja, ist tatsächlich. Ich bin schon ein bisschen aus der Übung gekommen, aber gestern habe ich mich wieder stark daran erinnert, was für ein Chaos dann immer in der Wohnung herrscht. Also den Teil habe ich tatsächlich nicht so vermisst.
Worauf freust du dich denn jetzt in diesem Trainingslager am meisten?
Ja, dass man auch wieder den Spirit mit der Mannschaft hat, gemeinsam zu trainieren und dann auch wieder das Ziel mehr vor Augen hat, ja. Und natürlich ist es immer schön, in einer guten Umgebung trainieren zu können. Und St. Moritz ist natürlich schon ein kleines Schmankerl, landschaftlich gesehen.
Ich meine, eigentlich, das wissen wir ja alle, wärst du jetzt bei den Spielen, bei den Sommerspielen gewesen, ursprünglich, ne, ja, vom 25. August bis zum 6. September, jetzt verschoben auf den 24. August ins kommende Jahr, dann bis zum 5. September, also fast genau um ein Jahr verschoben. Wenn du jetzt an die Paralympischen Spiele von Tokio denkst, kennst du ja vielleicht auch noch von früher mal, wenn man mit der Familie in den Urlaub gefahren ist, man hat ja manchmal schon Bilder von den Orten im Kopf, obwohl man nie da gewesen ist. Was hast du so im Kopf? Von Tokio.
Ja, es ist schon verrückt. Es ist irgendwie was ganz anderes da. Aber man hat natürlich schon, ich war tatsächlich, ich habe das Privileg gehabt, dass ich vor 2 Jahren schon mal im Isovelodrom war, also auf der Bahn, und mir das anschauen durfte. Wir hatten dort ein Einladungsrennen von dem Organisationsteam, die auch die Paralympischen Spiele organisieren. Und daher habe ich natürlich ganz genaue Vorstellungen, wie das ablaufen kann, aber auch eine Eröffnung. Also ich denke, Japan wird einen ganz besonderen Maßstab setzen. Und das ist schon schade, dass ja, das alles jetzt so sozusagen nach hinten geschoben werden muss und wir natürlich auch überhaupt hoffen, dass nächstes Jahr dann die Spiele auch klappen.
Wir haben uns an dieser Stelle noch eine Kleinigkeit überlegt, und zwar vor 4 Jahren bei der Eröffnungsfeier. Da bist du ja nicht dabei gewesen, weil du ja schon direkt am Folgetag einen Wettkampf hattest. Aber wir haben jetzt hier so Auszüge von der Eröffnungsfeier von 2016 mal im Hintergrund eingespielt. Kannst du dich denn noch daran erinnern, wo du das verfolgt hast, beziehungsweise was dir vielleicht auch Athletinnen und Athletenteilnehmende gesagt haben, was sie da erlebt haben?
Ja, also ich kriege da schon, wenn ich das nur höre, schon Gänsehaut. Also es war ein ganz besonderes Feeling. Ich war ja tatsächlich im Olympischen Dorf in meiner Wohnung und habe versucht, früh schlafen zu gehen. Aber natürlich hat man am Fernseher noch mitgeschaut. Und dann merkt man auch, wie natürlich die Spannung in einen wächst und wie man ganz nervös wird. Und man weiß, man will alles reingehen. Man hat da 4 Jahre darauf hingearbeitet. Also es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder erleben dürfen.
Und jetzt gleich kommt auch noch der Part, da sagt er gleich noch im Stadion einmal Deutschland und Alemann. Mal gucken, ob wir das noch gemeinsam erleben.
Alemann.
Ja, ne? So.
Germany.
Da, und jetzt kommt gleich, warte mal.
Ah.
Ja, genau, da ist er.
Ja, tut natürlich ein bisschen weh, wenn man weiß, dass man sowas jetzt im Grunde erlebt hätte. Aber jetzt haben wir ja oft genug über die Krise gesprochen 2020. Das haben sich alle anders vorgestellt, ist klar. Gibt es denn irgendwas Positives für dich an dieser Verschiebung?
Ja, also du hast gerade den Punkt schon angesprochen. Ne? Das Packen und Reisen ist also auch nicht immer angenehm und immer etwas stressig. Und ich muss sagen, ich habe es total genossen, mal so viel zu Hause zu sein. Ja, also ich erlebe eigentlich keinen Sommer wirklich zu Hause und lebe eigentlich nur von der Tasche und von einem Trainingslager zum nächsten Wettkampf über die ganze Sommersaison. Und jetzt war ich einfach mal viel zu Hause, konnte super trainieren, aber hatte auch einfach mal Zeit für meine Familie und mein Mann, der hat sich auch gefreut. Also das ist halt natürlich auch die andere Seite, die man auch, bin jetzt auch schon Leistungssportlerin ein paar Jahre länger, da genießt man das auch mal. Und ich habe auch so ein bisschen einfach mal Kraft getankt und es ist auch so gesehen, dass ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Reserven sammle für nächstes Jahr, dass man dann richtig auch wieder Lust hat und wirklich im Saft steht.
Die Japaner sagen ja 2021 oder gar nicht, also es wird keine weitere Verschiebung geben. Was würde das für dich bedeuten, wenn diese Paralympics jetzt gar nicht stattfinden? Du hast es ja immerhin schon erlebt.
Ja, also ich bin relativ gelassen. Also ich muss sagen, ich freue mich und ich hoffe, dass es nächstes Jahr stattfindet und darauf richte ich meinen Plan aus. Aber ich glaube, durch dieses Jahr hat man einfach gemerkt, dass nichts im Leben planbar ist und dass man auch das eben Dinge und Situationen so annehmen muss, wie sie sind. Das wäre schade. Für mich wäre das natürlich so ein bisschen eine Vollendung, 3 Spiele in meiner Sportkarriere zu haben. Ob ich dann bis Paris 2024 weitermache, das muss man dann einfach sehen. Das ist noch viel zu weit gegriffen und dann geht man einfach Jahr für Jahr, Step by Step, ob man noch Lust hat, ob man noch im Saft ist, ob man noch vorne mit dabei ist. Das kann man dann, glaube ich, nicht sagen, aber bis nächstes Jahr habe ich auf alle Fälle noch Lust und will da auch alles geben.
Vor Rio 2016 hast du ja Barack Obama und Angela Merkel getroffen. Das wird schwer zu toppen sein vor Tokio, oder?
Ja, vor allem in Zeiten von Covid-19 ist es gerade schwierig mit Händeschütteln. Also, ja. Muss ja auch nicht. Ne? Also ich finde, Tokio selber ist so ein Highlight. Deswegen. Und Donald Trump ist jetzt auch nicht auf so meiner hohen Liste, ihn kennenzulernen.
Ja, wir klären das mal eben kurz auf für alle, die Geschichte nicht kennen. Hannover Messe 2016, da ging es um Prothesen aus dem 3D-Drucker, also ganz moderne Verfahren. Du beschäftigst dich natürlich auch intensiv mit dem Thema Prothesen. Das ist ja natürlich extrem wichtig für dich, dass sie passt, dass sie auf dich zugeschnitten ist. Hast du auch dafür in dieser freien Zeit nochmal Möglichkeiten gefunden, dich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe einen tollen Partner. Mit Mikuris arbeite ich tatsächlich an 3D gedruckten Füßen jetzt, die jetzt mittlerweile tatsächlich in Serie gegangen sind. Damals, 2016 war das ja so, das war ein Pilotprojekt. Das gab es praktisch nur für mich. Und da haben natürlich die, sage ich mal, anderen amputierten Menschen auf der Welt noch nicht wirklich partizipieren können. Und jetzt sind wir heute schon so weit, 4 Jahre später, dass es tatsächlich 3D-gedruckte Füße gibt, die vor allem bei Badeprothesen verwendet wird. Es gibt 3D-gedruckte Cover, mit denen man die Prothesen fancy und schick machen kann und die man wechseln kann nach Lust und Laune. Und es macht mir total Spaß, damit dran zu arbeiten und das mitzuentwickeln.
Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man dann in die Referenzen reinschreiben kann. Übrigens, mit diesen Prothesen kann man auch Silber und Bronze bei Paralympischen Spielen holen.
Das schadet natürlich nicht.
Ich weiß doch früher, als ich so für meine Arbeiten, die ich dann irgendwann mal erstellt habe, Referate halten sollte oder dann vor Leuten stand, die irgendwie auch vielleicht vom Fach waren oder auch gebildet waren, da war ich dann natürlich schon hin und wieder mal aufgeregt. Aber mal ganz im Ernst, wie krass muss das gewesen sein, wenn Barack Obama und Angela Merkel zufälligerweise auch noch mit im Gepäck dir da bei deiner Arbeit zuschauen?
Ja, also man muss echt sagen, Obama ist echt ein Profi und er hat es mir so angenehm gemacht. Der kam zu uns, es war natürlich alles abgeschirmt und wir standen da natürlich schon 4 Stunden und wurden vorher gescreent und gescannt. Also so ganz zufälligerweise ist er nicht vorbeigekommen, wie das heute so ist, wenn man den Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen darf. Aber es war total cool. Er kam vorbei und die ersten 3, 4 Wörter, die er zu mir sagte, war: Hey, how are you? Und ich so, fine, thanks. Und er hat es so locker gemacht, dass damit bei mir total das Eis gebrochen war und ich überhaupt keine Berührungsängste mehr hatte. Es war wirklich ein total netter Talk, den wir hatten. Es war kein gescriptetes Gespräch mit Fragen, Antworten, sondern er hat es so locker gestaltet, dass wir wirklich einfach miteinander geplaudert haben, salopp gesagt. Und da hat es uns so angenehm gemacht, dass man auch überhaupt nicht mehr nervös war. Also natürlich davor ist man nervös, aber in dem Moment, wo der gesagt hat, hey, how are you, war bei mir so das Eis gebrochen, dass es wirklich einfach ein tolles Erlebnis war, mit ihm sich da austauschen zu dürfen. Und das Spannende war ja auch, dass er voll im Thema drin war und es auch erkannt hat, was es wirklich für ein Gewinn bringt für Menschen mit einer Behinderung, dass man im 3D-Druck jetzt wirklich in der Zukunft Dinge vielleicht verändern kann, verbessern kann, wo jeder partizipieren kann. Und es war total spannend, dass er da auch in dem Thema so drin war.
Hast du dir das Foto eigentlich irgendwo hingehangen?
Also ich habe es mir schon... Es ist nicht aufgehangen in der Wohnung, aber es ist schon einer der besondersten Momente in meinem Leben, klar. Also, und dann auch noch Barack Obama, der wirklich einer der tollsten Präsidenten war, leider mittlerweile. Also ich finde ihn als Persönlichkeit auch total herausragend, ja.
Du hast ja ein Motto: Never Stop Spinning. Du hältst Vorträge, machst ja auch Coachings. Warum ist das wichtig für dich?
Ja, weil ich mich einfach total freue, Menschen Motivation mitzugeben. Also ich bin, glaube ich, jemand, der ja sehr immer motiviert ist, viele Dinge anpackt, viele Dinge macht im Leben und sich auch nicht sagen lässt, das geht nicht und gibt's nicht und mit einer Prothese kann man das nicht. Und diesen Spirit möchte ich einfach gerne Menschen mitgeben. Ich denke, es ist ganz, ganz viel Einstellungssache. Man hat viel selber an der Hand, auch wenn einem ja auch mal ein Schicksalsschlag über den Weg läuft und einfach mal Herausforderungen warten. Und es ist ja für jeden im Leben. Jeder hat einfach Sachen, mit denen er zu zurechtkommen muss, die er schaffen muss, die er überwinden muss. Und deswegen macht es mir total Spaß, da Leute zu packen und die auf diesem Weg mitzunehmen. Denn man hat eben immer selber in der Hand, was man aus einer Situation macht.
Ja, wirklich tolle, inspirierende Worte, wie ich finde. Vielen Dank, Denise Schindler. Wir sprechen in diesem Podcast auch noch mit eurem Präsidenten. Wir waren gerade eben schon bei Präsidenten. Jetzt geht es um euren Präsidenten, und zwar den Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes. Das ist Friedhelm Julius Beucher. Was würde dich aus Athletensicht nochmal interessieren? Sollen wir ihm was weitergeben?
Ja, also mich würde natürlich auch interessieren, wie es sich verhält mit den Nominierungen für uns als Sportler. Also von dem Olympischen Komitee kam ja klar das Zeichen, dass die Nominierungen so Bestand haben, auch für nächstes Jahr. Das ist jetzt vom DBS bis jetzt noch nicht gekommen, und das ist für uns Athleten natürlich eine spannende Frage. Ja, aber ansonsten muss ich schon sagen, dass der DBS einen tollen Job jetzt auch gemacht hat während der Krise und uns Athleten gut abgeholt hat und auch Konferenzen gehalten hat und uns immer auf den letzten Stand gebracht haben. Also ich finde, da ist ein toller Job gemacht worden, und ja, ich glaube, wir arbeiten und hoffen alle dran, dass wir nächstes Jahr tolle Spiele erleben dürfen, die vielleicht auch wieder die Welt vereinen.
Ganz lieben Dank.
Gute Reise jetzt in die Schweiz. Mach's gut.
Genau.
Alles Beste.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, und damit ist der Spannungsbogen jetzt ja auch nicht mehr so groß, wer jetzt kommt. Wir freuen uns jetzt auf den Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes. Er saß viele Jahre für die SPD im Bundestag und war auch Vorsitzender des Sportausschusses.
Ja, und inzwischen ist er schon seit mehr als 11 Jahren der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Also der Mann in Deutschland, wenn es um den paralympischen Sport geht.
Und jetzt ist er im Sportschau-Olympia-Podcast. Wir sagen schönen guten Tag und hallo Friedhelm Julius Beucher.
Guten Tag nach Hamburg.
Wir sitzen nicht beim WDR im Studio, Sie aber schon. Wir sitzen im Podcast-Studio des NDR, die ARD. Wir sind eins, trotzdem sind wir miteinander verbunden. Und jetzt aber zu Ihnen. Auf dem Weg in das Studio mussten Sie sich so ein bisschen mit Verkehr auf den Rheinbrücken herumschlagen. Eigentlich wären Sie jetzt in Tokio gewesen. Also für Sie heißt es jetzt Rheinbrücke statt Rainbow Bridge in Tokio. Was macht das mit Ihnen?
Ja, das war schon ein ungeheurer Einschnitt, aber mehr für die Sportlerinnen und Sportler als für mich als Präsident oder für den gesamten Verband. Trotzdem war es völlig alternativlos. Aber in diesen Tagen gehen trotzdem natürlich die Blicke nach Tokio. Sie gehen nach ganz Asien, eigentlich gehen sie in der Welt, weil uns ja interessiert, wie geht das mit der Pandemie weiter? Wie bekommt man sie in den Griff? Weil ja nach dem Schock, dass Tokio nicht stattfinden konnte, wir gesagt haben, jetzt volle Kraft voraus auf 2021.
Ja, das klingt so rational, aber wenn Sie trotzdem mal kurz überlegen, wo wären Sie in Tokio jetzt in diesem Moment gewesen, in einem normalen 2020?
Wahrscheinlich auf dem Weg zwischen paralympischem Dorf, Trainingsstätten, IPC, Headquarter oder Deutsches Haus Paralympics. Das sind immer die klassischen Strecken zwischen und vor den Wettkämpfen. Und sobald die Wettkämpfe losgehen, natürlich auf den Wettkampfstätten oder bei Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen der nationalen und internationalen Presse, um berichten zu können, wie toll Paralympics sind. Wenn ich da jetzt noch weiter rede, fängt natürlich schon die Wehmut an.
Ja, das ist deutlich rauszuhören. Sie engagieren sich ja auch schon seit vielen Jahren für den paralympischen Sport. Sie haben das Bundesverdienstkreuz schon bekommen. Was treibt Sie immer noch an? Warum setzen Sie sich so sehr für den deutschen Behindertensport ein?
Ich habe seit Urzeiten in meinem Leben immer eins nicht verknusen gekommen, um das bergisch zu sagen, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Und als ich anfing, mich zu engagieren für den Sport von Menschen mit Behinderung, habe ich einfach eklatante Ungleichheiten gesehen. Die paralympischen Sportler und die behinderten Sportler schlechthin hatten nicht den Platz in der Gesellschaft, der ihnen zustand. Und das ist eine Antriebsfeder, die mich über meine politische Laufbahn bis hin zur Verbandsarbeit immer noch täglich anhält. Und wir sind Riesenschritte vorangekommen im Leistungssportkonzept der Bundesregierung. sind wir auf Augenhöhe, aber in der Realität ist noch viel Luft nach oben. Wir haben fast die gleichen finanziellen Voraussetzungen für unsere Spitzenathletinnen und Athleten. Trotzdem scheitern noch zigtausende an Menschen in ganz Deutschland an Barrieren, die ihnen keinen Zugang zum Sport ermöglichen. Sie kommen weder über Bordsteine noch durch Türen in Sporthallen, geschweige von Behindertentoiletten zu sprechen. Das sind Riesenaufgaben, die vor uns liegen. Und da fühle ich mich auch als Präsident mit dem Präsidium, mit den 17 Landesverbänden und den über 6000 Behindertensportvereinen verantwortlich, das zu ändern.
Dann lassen Sie uns nochmal gemeinsam nach Tokio schauen. Die Japaner haben immer gesagt, also 2021 oder eben halt gar nicht. Und Sie haben gesagt, was man natürlich auch verstehen kann, die Gesundheit der Teilnehmenden steht immer an erster Stelle. Was würde denn eine Komplettabsage bedeuten?
Eine Komplettabsage kann ja nur stattfinden, wenn es nicht verantwortlich ist, die Spiele durchzuführen. Eine Komplettabsage bedeutet, dass der paralympische Sport wie der olympische Sport einen ungeheuren Rückschritt erleiden wird. Ich mache gar nicht mir dieses Szenario auszumalen, sodass ich immer sage, bei mir ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Ich hoffe einfach und nicht nur praktisch einfaches Hoffen, dass wir Schritt für Schritt weltweit weiterkommen, wenn auch die Zeichen dort nicht so auf Hoffnung stehen. Wir haben heute den 25. August 2020 und wir gucken nach dem 24. August 2021. Und da gehe ich von auf, denn das betrifft ja nicht nur die Sportler, die Pandemie, sondern das betrifft ja das gesamte Weltgeschehen, das betrifft die Arbeitsplätze, das betrifft auch das Überleben in vielen Ländern. Und da gehe ich von aus, dass alle gesellschaftlichen Kräfte, alle medizinische Forschung und alle vernünftigen Regierungen dieser Welt alles, aber auch wirklich alles tun, damit diese Pandemie besiegt wird.
Wie groß oder wie bedrohlich ist denn die Corona-Krise bisher für den Deutschen Behindertensportverband? Können Sie das schon irgendwie in Zahlen greifbar machen?
Ja, Fakt ist, dass von Ende März angefangen April und Mai über kein Sport stattgefunden hat. Die Leistungssportler konnten nicht auf die Wettkampfbahn und konnten nicht in die Hallen. Die Behindertensportler, die Präventionssport, Behindertensport wie du und ich oder Reha-Sport machten, hatten keine Trainingsmöglichkeiten, auch keine Räume. Da, wo es vereinzelt jetzt losgeht, sind es hälftige Gruppen, die Kosten bleiben die gleichen. Die ersten kleinen Vereine haben schon aufgegeben. Wir sind ja, was Mitglieder angeht, ein stolzer Verband mit 577.000 Mitgliedern in diesen 17 Landesverbänden. Und da kommen natürlich Notrufe von überall. Man kann nicht von heute auf morgen eine Gruppe zum Beispiel von 20 Reha-Sportlern auf 10 reduzieren und das zu den gleichen Kosten durchführen. Da, wo wir staatliche Hilfe bekommen haben, haben wir sie vor Ort auch in Anspruch genommen. Es fängt so langsam an, der Sportbetrieb sich zu normalisieren. Letzte Woche unter Corona-Bedingungen, ohne Zuschauer, weniger Sportarten, insgesamt an einem Wettkampftag weniger Wettkämpfe. Aber es fängt wieder an, dass die Sportler sich messen können. Leistungssportler ohne Wettkampf können nicht auf ihrem Level bleiben, den sie erreicht haben. Und vor dem Hintergrund muss mit viel Kreativität, aber auch mit viel Sorgfalt immer wieder gesehen werden, wo geht was, wo geht noch was, um aus diesem Tal des Nicht-Sporttreibens so schnell wie möglich herauszukommen.
Gibt es vielleicht aber sogar auch Sportlerinnen und Sportler in Ihrem Verband, die sogar profitiert haben davon, dass es jetzt ein Jahr eben noch mehr Zeit gibt?
Das gilt natürlich in erster Linie für Nachwuchssportler, die für dieses Jahr noch nicht den Level hatten, der vielleicht sogar medaillenträchtig gewesen wäre. Und da gibt es ganz konkret eine Hoffnung auf unsere junge Goalball-Mannschaft, die jetzt souverän und mit großem Kampfgeist im letzten Jahr den Europameistertitel geholt haben. Und da kann man sagen, obwohl, ich glaube, die wollen das auch nicht, wollen nicht Profiteure sein, denen tut ein Jahr länger noch gut, was Wettkampferfahrung angeht, so denn Wettkämpfe stattfinden. Das gilt aber auch für Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler und auch Sportler, die schon Leistungssportler sind, aber noch nicht Qualifikationsnormen erreicht haben oder Qualifikationsnormen erreicht haben, die noch nicht gereicht hätten für eine Nominierung. Das heißt also, ich sage jetzt mal, alle Medaillenanwärter im Wartestand, für die ist es ein Gewinn, ein weiteres Jahr zu haben zur Vorbereitung.
Und dennoch ist die Zukunft weiter ungewiss. Und da sind wir jetzt auch mal so ein bisschen an Ihrem Bauchgefühl interessiert. Ich meine, niemand kann das sagen, ob wir wirklich im kommenden Jahr dann die Sommerspiele erleben werden. Die Corona-Zahlen gehen aktuell wieder nach oben. Sportveranstaltungen werden schon jetzt auch weiter verschoben. Was glauben Sie? Erleben wir wirklich im kommenden Jahr die Spiele mit vollen Stadien? Werden Sie im kommenden Jahr in Tokio vor Ort sein und es werden in Anführungsstrichen ganz normale paralympische Spiele werden?
Also das kann man jetzt schon sagen, normale paralympische Spiele und olympische Spiele wird es die nächste Zeit nicht geben können. Denn es ist ja nicht ein Fingerschnipsen so von jetzt Corona und morgen Corona weg. Wird es nicht geben. Aber man wird sich einrichten und einrichten müssen auf das, was geht. Da werden ja jetzt schon Konzepte geschrieben, wie man es organisieren kann, isoliert von sonstigen, was das Salz in der Suppe auch bei Spielen ausmacht, von Begegnungen mit Menschen aus anderer Welt, von Begegnungen im Stadion, von unwahrscheinlichen Stimmungen bei Wettkämpfen. Da gibt es jetzt schon Konzepte, die das stufenweise je nach Stand des weltweiten Corona-Geschehens dann zeigen, ob es möglich ist oder möglicherweise auch nicht.
Könnten Sie sich denn vorstellen, ein solches Highlight, eine solch große Bühne, die man nur alle 4 Jahre hat, zur Not eben auch ohne Fans, ohne Zuschauer zu bespielen und eben Wettkämpfe vor leeren Rängen zu machen?
Ich glaube, da muss ich die Sportler einzig und allein in den Fokus stellen. Letztlich geht es ja darum, sich im Wettkampf zu messen und auch eben jahrelange, manche jahrzehntelange Trainingsarbeit als Fleiß erlebt zu haben, um dann auch bei einem Wettkampf auf die Stunde, auf die Sekunde das abzurufen können, was man hat. Und das, glaube ich, das wäre das Minimalste, was gemacht werden kann. Aber im Interesse der Sportler würde ich sagen, ja, dann eben ohne alles drumherum, aber der Wettkampf. Aber auch das wieder unter dem Vorbehalt, ist es möglich, dort uninfiziert nach Tokio zu kommen. Ich sage, lieber Spiele ohne Zuschauer, Hauptsache Spiele, damit Sportlerinnen und Sportler sich messen können. Bei allen Konsequenzen, was das heißt, auch finanziell, ökonomisch für die beteiligten Verbände.
Mit einer Sportlerin, mit einer Paraathletin haben wir auch schon gesprochen hier bei uns im Podcast und zwar mit Denise Schindler. Ja, die Radsportlerin ist jetzt gerade auf dem Weg nach St. Moritz in die Schweiz und wir haben sie gefragt, ob wir etwas an Sie, Herr Borcher, mal ausrichten können und wir hoffen, Sie hören das jetzt. Das hier hat sie gesagt.
Ja, also mich würde natürlich auch interessieren, wie es sich verhält mit den Nominierungen für uns als Sportler. Also von dem Olympischen Komitee kam ja klar das Zeichen, dass die Nominierungen so Bestand haben, auch für nächstes Jahr. Das ist jetzt vom DBS bis jetzt noch nicht gekommen und das ist für uns Athleten natürlich eine spannende Frage.
Ja, wie ist das mit den Nominierungen? Bleiben die bestehen? Können Sie uns dazu schon etwas sagen?
Da sind wir auf dem gleichen Stand, nur wir haben noch nicht nominiert, im Gegensatz zu den Nominierungen und Nominierungskriterien bei den Olympischen Verbänden. Aber wir haben bereits eine große Anzahl von Sportlern, die die Qualifikation erreicht haben und aufgrund ihres Rankings im internationalen Vergleich dann auch die Nominierung erreichen werden. Unsere Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die vorne mitfahren, vorne mitlaufen und weit springen und in den Mannschaftssportarten unterwegs sind, die nominiert worden wären, die gehen auch, sollen auch davon ausgehen, in Tokio 21 dabei zu sein.
Jetzt waren Sie, Herr Beucher, nicht im IBC, im International Broadcasting Center, sondern beim WDR in Köln. Und wir bedanken uns sehr für dieses Gespräch. Möchten Sie aber noch nicht ganz entlassen, sondern vielleicht noch mit dieser Frage hier konfrontieren. Was haben Sie persönlich aus der Corona-Krise für sich mitgenommen?
Demut. Einfach merken und für sich wahrnehmen, dass auf einmal alles anders sein kann und man es nicht beeinflussen kann und deshalb mit ungeheurer Disziplin sich in der Welt bewegen, in seinem eigenen Umfeld, unnötige Kontakte vermeiden, immer Mund- und Nasenschutz tragen und darauf achten, dass alle durch Verantwortungsgefühl und disziplinierten Verhalten ihren eigenen Beitrag leisten, die Krise zu überwinden. Und das geht natürlich mit sehr, sehr viel persönlichen Einschränkungen einher, aber es gibt einfach keine Alternative.
Herr Beucher, wir danken Ihnen für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben und wünschen natürlich für Sie nur das Beste. Alles Gute.
Das wünsche ich Ihnen auch. Grüße nach Hamburg.
Vielen Dank, Herr Beucher. Machen Sie es gut.
Wunderbar.
Ja, und es ist ja nun auch nicht alles schlecht in diesem Krisenjahr. Auf einmal haben wir ja zum Beispiel alle, haben wir festgestellt, viel mehr Freizeit. Und Mats, du hast jemanden gefunden, der nun seine gewonnene Freizeit auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern verbringt.
Ja, Reno Tiede, Goalballer aus Rostock, also ein wirklich richtig guter Typ.
Ja.
Also einmal kurz zur Erklärung vorab. Friedhelm Julius Beucher hat es ja auch gerade schon mal angesprochen. Die Goalballer, die haben sich für Tokio qualifiziert. Europameister im vergangenen Jahr bei der Heim-EM in Rostock. Goalball ist ein Sport für blinde und sehbehinderte Menschen. Reno Tiede wohnt in Rostock mit Freundin und dem kleinen Sohn und als Kind konnte Reno Tiede noch sehen, hat dann aber nach und nach Sehkraft verloren, 1% ist nur noch übrig geblieben und trotzdem hat er die freie Zeit 2020 für ein ganz besonderes Hobby genutzt und hat sich tatsächlich ein Moped gekauft.
Ich fahre unheimlich gerne Moped und ich konnte mir dieses Jahr eine Simson kaufen und ich bin in Volto in einem kleinen Dorf groß geworden, wo heute noch mein Vater wohnt. Und dort gibt es jemanden, der mir so ein, ja, ermöglicht, auf dem Acker ein bisschen Moped zu fahren. Und das wäre mit Tokio natürlich auf gar keinen Fall drin gewesen, weil natürlich, es ist zwar nur ein Acker, aber mit 1% Sehkraft bleibt immer ein gewisses Restrisiko, auch sich vielleicht mal zu legen und darauf vielleicht irgendwie dann sich blöd zu verletzen, was ich mir natürlich nie verzeihen würde im Hinblick auf Tokio. Insofern kann ich das diese Periode, Sommerperiode ein bisschen nutzen, dass man da dann auch nochmal, ja, einfach ein bisschen Freiheit, sage ich mal. Für mich ist es Freiheit, als fast Blinder auf dem Acker Moped zu fahren, das dann einfach mal ein bisschen zu leben. Nächstes Jahr wird es nicht drin sein. Da mal schauen, was dann 2022 mit meiner Simson wieder los ist.
Ja, Simson, ich gebe zu, Fabian, ich musste das googeln. Das war in der DDR ein großes Unternehmen, das eben unter anderem Mopeds hergestellt hat.
Absolut.
Ich habe nie auf so einem Ding gesessen. Ich habe nie einen Moped-Führerschein gemacht. Du?
Nee, also ich wollte das immer gerne machen, aber tatsächlich hat mir das meine Mutter verboten, weil sie das zu gefährlich fand. Aber ja, Simson ist ja momentan auch so ein großes Hipster-Ding, würde ich sagen. Oder um die anderen Marken auch noch zu nennen, Zündab oder Vespa oder so. Also auf jeden Fall ist das schwer angesagt, aber ich meine, was für eine beeindruckende und für mich auch ein bisschen wahnsinnige Geschichte mit 1%iger Sehfähigkeit da über den Acker zu fahren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es mich nicht trauen.
Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Also Chapeau, Chapeau. Aber trotzdem können wir vielleicht auch sagen, nicht nachmachen. Und wir nehmen trotzdem den Acker mal mit auf, denn wir machen uns jetzt hier vom Acker. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Hat Spaß gemacht, oder?
Total.
Ja. Der Sportschau-Olympia-Podcast erscheint, wie ihr wisst, oder wenn ihr neu mit dabei seid, alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek auf sportschau.de. Und wir freuen uns über euer Feedback. Gerne auch über Anregungen, Themen, Ideen. Gerne bewerten, gerne schreiben, gerne abonnieren. Gerne weitersagen. Hast du noch was?
Nö, eigentlich nicht.
Dann drücke ich jetzt auf diesen Knopf und sage vorher noch ciao, tschüss.
Tschüss.
Geschafft! Das ist Gold!
Ich fass das nicht!
Den Sportschau-Olympia-Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek.